Ich habe heute Morgen in meinen Bücherschrank gegriffen, nicht erst heute Morgen, sondern schon vor einigen Tagen und euch ein Buch mitgebracht. Es ist nicht schlimm, wenn ihr es von hinten nicht erkennt. Es ist eine Kinderbibel und diese Kinderbibel trägt den Titel Komm, freu dich mit mir. Kurz zu dieser Bibel, also es muss etwa 20 Jahre her sein, da hat unsere älteste Tochter zur Tauferinnerung diese Bibel geschenkt bekommen von der damaligen Kirchengemeinde. Und eine gute Kinderbibel zeichnet sich ja dadurch aus, man hat gute Bilder, man hat gute Texte und das nützt aber alles nichts, wenn man keine Leute hat, die das vorlesen. Ich habe also aus dieser Bibel auch immer mal vorgelesen, deswegen begleitet mich diese Bibel und deswegen steht sie jetzt sogar in meinem Bücherschrank. Und ich muss euch gestehen, ich schaue da manchmal rein. Wisst ihr warum? Weil es so wichtig ist, dass wir die gute Botschaft auch in ganz einfachen Worten sagen können. Also ich bin ja einmal im Monat im Martinsstift, da schaue ich da gerne rein, das hilft mir. Aber auch heute hat mir das geholfen, mich auf die Predigt vorzubereiten. Also gute Texte, gute Bilder, ich kann sie nach wie vor empfehlen, ein Gemeinschaftswerk damals der evangelischen und katholischen Kirche. Ich habe erst vor einiger Zeit, wo ich diese Bibel jetzt auch schon 20 Jahre habe, bin ich auf den Titel nochmal aufmerksam geworden. Ich habe euch ja gesagt, sie hat eine Überschrift, diese Bibel, und zwar heißt sie Komm, freu dich mit mir. Und als ich sie neulich mal durchblätterte und jetzt auch in Vorbereitung auf die Predigt, ging mir ein Licht auf, dass sie so nämlich dieses berühmte, wahrscheinlich das bekannteste Gleichnis Jesu überschreibt. Also vom Vater und seinen beiden Söhnen. Und ihm diese Überschrift gibt, komm, freu dich mit mir. Wir haben das eben in aller Ausführlichkeit ja auch gehört. Ich bin froh, dass wir die Vollversion gehört haben. Oft hört es ja auf bei dieser wichtigen und großen Botschaft, dass der verlorene Sohn Nummer 1 nach Hause findet und zu Hause ein großes Fest gefeiert wird. Und das ist wirklich ja auch schön. Und aus Zeitgründen lässt man den Nachspann ja oft weg. Das hat seine Berechtigung, aber gut immer auch das volle Evangelium sich anzuschauen. Und dazu gehört eben auch der offene Schluss dieses Gleichnisses. Also die Party wird gefeiert, der jüngere Sohn ist da. Und dann gibt es eine sehr bewegende Szene, die, wie ich finde, ganz tief in das Herz des himmlischen Vaters blicken lässt. Dass er nämlich rausgeht, im Lutherdeutsch heißt es, dass er ihn bittet und dass er mit ihm redet. Und hier in der Kinderbibel ist es so formuliert, also geht der Vater raus, der ältere Sohn ist voller Zorn und will nicht reinkommen. Und der Vater sagt zu ihm, es ist doch dein Bruder. Er war verloren und jetzt ist er wiedergefunden. Komm, freu dich mit mir. So in kindgerechte Sprache übersetzt dieses offene Ende dieses Gleichnisses. Mich begleitet diese Überschrift, weil sie griffig die Botschaft der ganzen Heiligen Schrift auf den Punkt bringt. Es gibt manchmal Situationen, dann muss ein Satz reichen. Und wenn ihr so einen Satz braucht, das ist so ein Satz. Oder das ist so ein Gleichnis, was Jesus erzählt, wo das volle Evangelium drinsteht. Komm, freu dich mit mir. Diese Einladung, es ist eine Einladung, es bleibt ja auch offen, wie sie ausgeht, lässt uns ganz tief ins Herz des himmlischen Vaters blicken. Er spricht sie, naja, wenn er so rausgeht und den Sohn bittet, er spricht sie ja in einer großen Demut aus. Es zeigt sich in dieser Einladung eben auch dieses, ich lasse es bei dir, wie es ausgeht, ich zwing dich nicht. Also ganz tief, ganz demütig. Aber natürlich auch ganz großzügig die Liebe des Vaters, dass er wirklich alle will. Und dass es eben nicht nur den verlorenen Sohn Nummer 1 gibt, sondern eben auch den verlorenen Sohn Nummer 2. Deswegen sagt bitte nicht Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke auch nicht das Gleichnis von den verlorenen Söhnen, sondern viel besser das Gleichnis von der Liebe des Vaters. Das ist die Mitte der Schrift. Damit können wir die ganze Bibel zusammenfassen, mit dieser Einladung, die offen ist und die auch heute erklingt. Vielleicht hörst du sie zum ersten Mal. Gott lädt dich ein, Jesus lädt dich ein zu seiner Liebe und in seinem Vaterhaus. So einfach ist das Evangelium. Der himmlische Vater wünscht sich die Gemeinschaft mit seinen Menschenkindern, die, naja, oft ihre eigenen Wege gehen und manchmal weit weggelaufen sind. Und wenn man diesen Kompass im Herzen hat, kann man auch die ganze Bibel verstehen. So ist es von Anfang an, also beim Paradies fängt das an und das geht bis zur letzten Seite in der Offenbarung und natürlich in der Mitte die Botschaft Jesu, die das verkörpert. Also der himmlische Vater hat Sehnsucht nach seinen Menschenkindern und er will, dass wir in tiefer Gemeinschaft mit ihm leben. Und natürlich bringt diese Einladung, komm freudig mit mir, bringt sie auch die Mission Jesu auf den Punkt. Kürzer kann man es nicht sagen. Jesus verkörpert das, Jesus lebt das. Jesus ist dafür gestorben, dass er sich ja damit auch Feinde gemacht hat. Komm freudig mit mir. Er verkörpert diese Liebe. Jesus hat das Gleichnis von der Liebe des Vaters gelebt. Er erzählt nicht nur tolle, einmalige Gleichnisse, sondern ein Ausleger hat gesagt, Jesus, das Gleichnis Gottes. Und deswegen sind seine besonderen Gleichnisse vom Himmelreich auch so besonders und immer schwierig zu sagen, das ist das Wichtigste, aber das ist wirklich was sehr Zentrales. Jesus erzählt nicht nur von der Liebe des Vaters, sondern genau das ist ja auch seine Mission, wirklich mit offenen Armen, denkt an letzte Woche, mit offenen Armen alle einzuladen und zu sagen, kommt ins Vaterhaus. Der Vater wartet auf euch. Diese unverdiente Einladung lässt uns staunen über Gott und wohl dem, der immer wieder staunen kann, wie die Kinder. Das müssen wir uns immer wieder auch sagen lassen. Lasst uns immer wieder staunen über diesen Gott, der so liebevoll und so demütig ist und rausgeht und die Einladung ausspricht und darauf wartet, was passiert, ohne etwas zu erzwingen. Das war mein erster Punkt. Komm freudig mit mir. Zweitens, Gottes Erbarmen ist größer als sein Zorn. Ihr habt das gemerkt, denke ich, in den Texten, die wir bisher gebetet haben und auch die wir gesungen haben. Das war sehr aufeinander abgestimmt. Es ist diese eine große Botschaft, von verschiedenen Seiten betrachtet und gewendet. Ein großer Lobpreis darauf, dass die Verbindung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt wird oder wiederhergestellt ist. Da gibt es oft Störungen durch die Sünde, aber sie ist wiederhergestellt. Und das ist das Ziel der Wege Gottes mit uns, das herzustellen. Also, denk noch an den Wochenspruch, es ist die Mission Jesu, dass er die Verlorenen sucht und selig machen will. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele, ja, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat und alles Mögliche, der dir alle deine Sünde vergibt und so weiter und so fort. Das Evangelium, was wunderbar dazu passt, und aber eben auch das Bibelwort aus dem Propheten Micha, Kapitel 7, das nochmal eine neue Facette dieses gleichen Gedankens eigentlich enthüllt. Und bevor ich diesen Text lese und kurz auslege, noch eine Verständnishilfe. Wenn ihr selbst die Bibel liest, gibt es ja manchmal sehr viele Möglichkeiten, wie man sie verstehen kann. Und gibt es auch viele offene Fragen, die man nicht gleich beantworten kann. Aber ein ganz wichtiges altes Prinzip ist, die Heilige Schrift legt sich selbst aus. Das heißt, so wie an diesem Sonntag die Texte zusammengestellt sind, man hat den einen Text und liest ihn im Spiegel des anderen Textes. Und deswegen möchte ich gerne Jesus und den Propheten Micha zumindest kurz aufeinander beziehen. Und nur ein Wort noch vorher, egal wie verfahren die Situation ist, es gibt Hoffnung, weil Gottes Erbarmen größer ist. Und deshalb lese ich jetzt diesen Text aus. Micha 7, ihr habt ihn auch abgedruckt im Blatt. Damit endet das Micha-Buch. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind, als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Du wirst Jakob die Treue halten und Abraham Gnade erweisen, wie du unseren Vätern vor Zeiten geschworen hast. Bevor ich Lukas 15 und Micha 7 jetzt wieder wechselseitig aufeinander beziehe, ein Wort zu diesem Abschluss, Finale im Micha-Buch. Mancher von euch kennt vielleicht das Micha-Buch. Es ist ein kurzes Buch mit 7 Kapiteln. Der Prophet Micha hat eine sehr ernste Botschaft auszurichten. Er ist ein Zeitgenosse des Propheten Jesaja und er muss viele harte Gerichtsworte seinem Volk sagen. Und er sagt ihnen auch, dass Jerusalem untergehen wird, dass das Gericht Gottes über sein Volk beschlossen ist, auch die Vertreibung. Und tatsächlich wissen wir ja, 100 Jahre später ist es dann auch so gewesen. Also ein hartes Wort. Und doch hört dieses Micha-Buch mit diesem großartigen Finale auf, das mich erstaunt über einen unvergleichlichen Gott, dessen Alleinstellungsmerkmal es ist, gnädig zu sein, unsere Verfehlungen unter die Füße zu treten, wie das normalerweise bei den Feinden im Alten Testament geschieht, die Sünden zu versenken, das ist eine Anspielung auf die Streitmacht des Pharao, die hinter dem Volk Israel herstürmt, um sie im Zug in die Freiheit hinaus aufzuhalten. Am Ende macht Gott alles gut und zeigt seine Gnade. Egal wie verfahren die Situation ist, es gibt Hoffnung, weil Gott noch nicht am Ende ist. Wichtig dabei ist zu sehen, das darf man nicht verkürzen, wir hören ja gerne diese Gnadenworte. Und das ist wirklich wie Labsal für unsere Seelen, das auch zu hören, wenn es uns nicht gut geht oder wenn wir denken, jetzt ist Hopfen und Malz verloren. Wichtig bei diesem Buch ist, dem Volk Gottes, dem diese Verheißungen, diese Versprechen gemacht werden, bleibt dieser schmerzhafte Vorgang des Gerichts nicht erspart. Das ist ja in der Geschichte des Gottesvolkes, in der Geschichte Israels passiert. Sie mussten das Gericht erfahren, und das wird auch deutlich, wenn man ein paar Verse vorher liest, sie mussten sich rufen lassen, auch umzukehren zu Gott und ihre Schuld zu bekennen. Und dann ist am Ende nach diesem schmerzhaften Prozess, dieses große Finale, was stehen bleibt und was das letzte Wort Gottes ist, auch für uns. Und jetzt komme ich wieder zum Gleichnis zurück, zum jüngeren Bruder und zum älteren Bruder. Der jüngere Bruder, da ist oft drüber gepredigt worden, ich sage es nur ganz kurz, auch ihm bleibt dieser Prozess der Umkehr nicht erspart. Also der Vater wartet, der Vater hat eine große Liebe für ihn und trotzdem kehrt der Sohn, der jüngere Sohn ja um, wörtlich. Und er hat sich ja auch ein Sprüchlein zurechtgelegt, ein Schuldbekenntnis, eine Beichte. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Himmel ist eine Chiffre für Gott. Und jetzt schaut aber mal, wie dieses Gleichnis dann weitergeht. Er ist an diesem Tiefpunkt angekommen. Er hat sich sein Sprüchlein zurechtgelegt und kehrt zurück, um wenigstens ein Knecht seines Vaters zu sein. Und dann ist das wunderbare Evangelium, dass der Vater ihn gar nicht sein Sprüchlein sagen lässt, sondern schon wartet, und ihr müsst euch jetzt einen altorientalischen Patriarchen vorstellen, der sowas eigentlich nicht macht, der wartet, der rausgeht, der den Sohn in die Arme schließt. Also, er hat sein Sprüchlein noch nicht gesagt und schon ist er rehabilitiert in den Armen des Vaters. Das ist diese Gnade Gottes, die wir nicht fassen können. Weil wir ja sagen würden, erst Buße, dann bist du wieder im Vaterhaus. Hier ist die große Gnade Gottes. Und dann kommt auch die Buße, er sagt es dann auch irgendwann. Also versteht ihr diese Beziehung zwischen Lukas 15 und Micha 7? Am Ende steht das große Erbarmen und es ist vorher auch ein schmerzhafter Weg zu gehen, dass wir umkehren zu Gott und unsere Schuld auch bekennen und dann wirklich sicher sein können, dass die Gnade Gottes vorauslaufend ist. Viel mehr als unsere kleinen Sprüchlein, die wir uns zurechtlegen. Gottes Erbarmen ist größer als sein Zorn. Mein zweiter Punkt. Mein dritter Punkt. Das Micha-Buch endet mit diesem großen, staunenden Lobpreis. Wo ist solch ein Gott, so wie du? Wo das alles besungen wird, wo sozusagen schon vorweggenommen wird, wie Gott am Ende alles gut machen wird. Für sein Volk und für alle, die sich einlassen lassen an das Herz des Vaters. Am Ende wird alles gut und bleiben Lobpreis und Staunen über einen unvergleichlichen Gott. Allerdings, jetzt komme ich auf den älteren Bruder zu sprechen. Das Gleichnis Jesu endet nicht mit der Heimkehr des jüngeren Bruders, sondern, wenn wir es genau lesen, im Konflikt mit dem älteren Bruder. Die Bibel ist da sehr lebensnah. Es endet im Konflikt und wir wissen nicht, wie es ausgeht. Aber ich möchte euch jetzt mal ein unbequemes Wort sagen und ich sage das auch mir. Also was ich sage, das sage ich immer auch mir. Ich habe das bei vielen Auslegern gefunden und ich glaube, das gilt auch für unsere Gemeinde, dass die Haltung des älteren Bruders häufig unter uns anzutreffen ist und dass sie ein großes Hindernis ist, für Menschen in unsere Gemeinde zu kommen. Und dass sie verhindert, dass wir dieses große Erbarmen Gottes weitergeben. Also, ich will das nur kurz antippen. Ich hoffe, ihr versteht mich, auch wenn das keine schöne Botschaft ist. Und wie gesagt, ich stelle mich auch unter diese Botschaft. Der ältere Bruder hat ja alles richtig gemacht. Er sagt das ja auch. Also er kann sich nicht freuen, das wisst ihr, er wird zornig. Er wird zornig über die Sünde seines Bruders. Verkürzt gedacht könnte man haben, er hat ja recht. Aber das Gleichnis rückt das ja zurecht und stellt Gott in die Mitte. Und dann auch die Argumentation des Bruders, dass er sagt, ich habe dein Gebot immer gehalten. Das wird so sein. Das wird ein frommer und rechtschaffener Mensch gewesen sein. Und es kommt ja trotzdem raus, dass er nicht zum Herz des Vaters gefunden hat und deswegen, solange er draußen stehen bleibt, mit seinen Vorwürfen verloren ist. Und wisst ihr, was er noch sagt, der ältere Bruder? Auch das begegnet mir in aktuellen Streitfragen. Im Luthertext heißt es von dem jüngeren Sohn, er verbrachte sein Geld mit Prassen. Mehr steht nicht da. Da kann man natürlich eine blühende Fantasie entwickeln, was der alles gemacht hat. Der ältere Bruder weiß es ganz genau. Mit Huren hat er dein Geld verprasst. Also, aber wie gesagt, ich will mich nicht drüber stellen. Ich kenne auch diese Gedanken. Es geht wirklich nicht um billige Gnade, dass Gott alles irgendwie vergibt und schwamm drüber und alles ist gut und mach, was du willst. Aber wir sollten uns wirklich von diesem ernsten Ende dieses berühmten Gleichnisses auch die Frage stellen lassen, dass wir diese Kultur des Richtens und Verurteilens unter die Liebe des Vaters stellen. Dann wird es wieder gerade. Und deswegen möchte ich damit auch enden. In einer gesunden Gemeinde ist die Gnade des Vaters der Maßstab, nicht unsere eigenen Maßstäbe, die Gnade des Vaters. Und deswegen die Einladung an uns alle, und das ist manchmal eine Herausforderung, komm, freu dich mit mir. Staune mit mir über Gott, freu dich an deinen Geschwistern, staune über Gott, dessen Gnade weit über unser Verstehen hinaus geht. Davon leben wir. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.